Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, am Donnerstagabend. Heute kehren wir zurück zu meinem aufschlussreichen Gespräch mit Dr. Veronika Siebenkotten-Branca, die uns über ihre Arbeit als Gynäkologin in Sierra Leone erzählt. Sie hat dort in Afrika auf ihrem 14. Einsatz mit MSF, also Doktor ohne Grenzen, für 3 Monate in einem Krankenhaus im Landesinneren gearbeitet. Im ersten Teil der Sendung hörten wir einen Überblick über die Lebenssituation der Menschen in diesem Land, das Gesundheitswesen und die Zusammenarbeit mit den lokalen Mitarbeitern. Heute geht es darum, wie die Situation im Krankenhaus genau aussieht, welche Behandlungen die deutsche Ärztin durchführen kann und welche ortsspezifischen Probleme dabei auftauchen können und vor allem, wie man diese überwinden kann. Wenn die Frauen denn da sind, wirklich bei euch ankommen, wie sieht das dann für dich aus? Welche Konsequenzen musst du dann ziehen, je nachdem, in was für einem Stadium die Frau schon ist? Was kannst du da tun?
Du sprachst davon, dass Eklampsie ein großes Problem für die Schwangeren dort ist. Kannst du erklären, worum es sich da handelt?
Eklampsie ist, wenn die Frau epileptischen Anfall bekommt unter der Geburt. Und dann ist es eben die Frage, ja, kann man das Kind noch retten? Sonst stirbt das in der Frau und die Frau kann auch sterben. Man kann Medikamente geben, man muss die Frau dann schnell entbinden, oft eben notfallmäßig mit Kaiserschnitt. Und man muss dann die Frau auch stabilisieren, ne? Nicht, dass die Nierenversagen kriegt und dann an den Folgen vom Nierenversagen stirbt und dass der Blutdruck unendlich hoch ist, über 200 systolisch und sowas alles. Ne? Also das sind so die Notfälle, wenn es ganz schlimm ist, also wenn es extrem ist. Aber wenn wir die Frauen vorher bekommen, wenn das noch nicht so schlimm ist und die halt auch noch bei Bewusstsein ist, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir sie stabilisieren und dann entscheiden, wann müssen wir sie entbinden. Aber ich habe auch erlebt, mehrmals, dass Angehörige irgendwelche Medikamente gegeben haben oder auch irgendwelche traditionellen Substanzen, von denen wir überhaupt nicht rausgekriegt haben, was das ist, weil so eine Vorstellung ist, wir müssen jetzt der was geben, damit die Wehen schnell kommen und damit das Kind schnell kommt. Und in Wirklichkeit ist es natürlich, also das gibt es ja auch in anderen Ländern, entweder ist es tatsächlich so, dass Oxytocin gegeben wird und das ist quasi auf dem Schwarzmarkt oder dieses Zytotec, das Misoprostol, dass denen das gegeben wird. Und das
Was
kann,
ist das denn? Was macht das?
Das macht Wehen. Also das
Ach Misoprostol so.
Benutzt man zur Geburtseinleitung oder das benutzt man auch, wenn eine Frau nach einer Entbindung stark blutet. Also das bewirkt, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht. Wenn man aber keine Ahnung hat, wie man das dosiert, kann man die Frau damit umbringen und das Kind. Und wir haben davon Komplikationen gesehen oder sie geben ihnen irgendwelche Kräuter, die im Grunde genommen so ähnlich wirken. Und weil das ja dann keine medizinisch begründete Entscheidung ist und die Dosierung völlig, also kann man ja gar nicht kontrollieren, haben wir des Öfteren Frauen gesehen mit ganz schweren Blutungen, die ganz schwere Blutungen hatten, deren Kinder nicht überlebt haben, die Gebärmutter gerissen ist, weil man zu viel Medikamente gegeben hat, dass die dann einfach zu viel stimuliert wird und dann reißt und dann blutet es in den Bauch und daran kann die Frau auch sterben. Und wenn sie nicht schnell genug da ist, wenn einer das nicht rechtzeitig erkennt oder wenn der Transport dann trotz allem noch 1 Stunde oder 1,5 dauert, kann es eben zu spät sein. Ne?
Das muss schwer sein für dich als Ärztin, das mit anzuschauen, weil es ja oft auch Sachen sind, die man hätte vermeiden können, wenn man mehr gewusst hätte. Ne?
Ja, wir haben oft gesehen, dass die Frauen einfach sehr spät ins Krankenhaus kommen. Ne? Und natürlich an der Stelle, wo ich war, haben wir dann immer versucht, was wir konnten. Aber wirklich was ändern kann man nur, wenn man vorher ansetzt. Wenn man in die Dörfer geht und mit den Leuten spricht, wenn sie Vertrauen gewinnen, wenn sie das Wissen erwerben und wenn es regelmäßige Vorsorge gibt und dann solche Dinge wie Infrastruktur, dass es Transportmittel gibt, Tag und Nacht, damit sie wirklich dahin kommen, wo man sie behandeln kann. Und dass es dann dort auch Mitarbeiter gibt, die verantwortungsbewusst sind. Also wenn du willst, erzähle ich mit dir mal dieses Beispiel.
Ja, gerne.
Für mich einfach sehr erschreckend war, das aber für mich auch deswegen wichtig war, weil ich gesehen habe, wo man ansetzen kann. Es war eine Frau, die hatte das dritte Kind bekommen oder das vierte, auf jeden Fall nicht das erste. Und die hatte, als sie ins Krankenhaus kam, Blutdruck von 130 zu 90. Das ist so für eine Schwangere auf der Grenze.
Nach und unten?
Nach oben. Ne? Also
ach,
der
ehrlich? 130 ist doch gar nicht hoch.
Nein, ist es auch nicht so hoch, aber bei Schwangeren muss man immer schon denken, man muss den Blutdruck kontrollieren, nicht, dass er noch höher geht. Dann hat sie das völlig normal bekommen, überhaupt keine Komplikationen. In dem Krankenhaus sollen die Frauen 24 Stunden bleiben, damit man sieht, es blutet nicht und es ist alles gut. Also die sollen möglichst nicht früher nach Hause gehen. Dann hatte sie am anderen Morgen um 6 Uhr einen Blutdruck von 170 zu 90, also deutlich zu hoch. Und manchmal in einzelnen Fällen kommt diese Eklampsie, diese Präeklampsie erst nach der Geburt. Das gibt es manchmal. Jetzt hat die Schwester diesen Blutdruck gemessen, hat die in die Papiere von der Frau eingetragen, hat keinem Bescheid gesagt. Wir sind auf die Visite gegangen und die Frau hat gesagt, ja, sie hat ein bisschen Kopfschmerzen. Das ist auch ein Symptom davon. Wir haben das nicht ernst genug genommen. Die Frau ist nach Hause gegangen. 5 Tage nach der Geburt ist sie wiedergekommen im Vollbild der Erkrankung und die Frau ist gestorben. Das heißt, die Kinder haben keine Mutter mehr. Das heißt, die Schwester, die diesen Blutdruck gemessen hat, keinen Bescheid gesagt hat, dass keiner kontrolliert hat, inklusive wir auf der Visite, dass wir das nicht gesehen haben, dass wir nicht alles genau genug durchgeguckt haben, wann ist der letzte Blutdruck gemessen worden und wie hoch war der. Das hätte man vermeiden können. Jetzt musste ich ja irgendwie mit dieser Schwester sprechen, weil ich muss ja versuchen, das Bewusstsein für das Problem irgendwie zu bilden. Wenn man dann in so einer Frühbesprechung sitzt, wo alle zusammen sprechen, was gestern in der Nacht und so passiert ist und dann so schwerwiegende Sachen wie so etwas auf den Tisch müssen, ist es ganz schwierig, weil immer dieses Blame Game ist. Also immer, wer ist jetzt hier schuld und jeder fühlt sich irgendwie vor den anderen blamiert und so. Und das habe ich in diesem Aufenthalt, das muss ich eigentlich zu meiner Schande sagen, erst wirklich viel besser verstanden. So geht das nicht, so kann man das nicht machen, man kann das nicht vor allen besprechen. Und die Afrikaner, das ist jetzt eine unzulässige Verallgemeinerung, aber trotzdem ist da was dran. Mit denen muss man immer so sprechen, man muss die vor allem sehr viel loben und sehr viel Anerkennung geben und erst dann kann man über die Probleme reden.
Das musst du bei mir auch machen.
Und dann habe ich vorgenommen, ich spreche jetzt mit der, habe mir die sozusagen vorgeknöpft unter 4 Augen und habe ganz in Ruhe mit ihr gesprochen, habe gewertschätzt, dass sie da Nachtschicht machen muss, obwohl sie zu Hause eine Familie hat und was weiß ich. Und dann versucht rauszukriegen, hat sie verstanden, was da passiert ist und warum das so schlimm ist. Und dann habe ich mehrmals mit ihr gesprochen und nach ein paar Wochen, bevor ich dann abgereist bin, habe ich gesehen, dass sie am Morgen bei der Übergabe der Schwester, die jetzt ihre Patienten übernommen hat, dass sie der sehr viel besser erklärt hat, was jetzt mit dieser Frau in der Nacht gewesen ist. Und nur so kommt man da raus.
Ja gut, aber das hat aber ja dann Erfolg gehabt, deine Methode.
Ich glaube, mit dieser Frau ja, aber das habe ich auch erst viel besser verstanden im Laufe der Wochen. Und für mich war das eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Weil wenn man da überhaupt was ändern will, dann muss man die Art und Weise, wie gesprochen wird, wie man die Stimmung, die man schafft am Arbeitsplatz, also ohne Kritik, dass man wegkommt von das Problem an der Person festzumachen, zu dem, dass man über das Problem spricht, dass man wirklich nur über das Problem redet und dass dann auch alle was davon haben können. Und wenn in der persönlichen Beziehung jemand Vertrauen fassen kann, ja, ich habe das jetzt besser verstanden, dann kann ich das auch verbessern. Und wenn man das dann anerkennt, nur so kann sich das ändern. Und man kann nicht die mütterliche Mortalität in ein paar Monaten senken, sondern das dauert. Aber wenn jetzt so eine Schwester wie die, wenn die dann auch mehr Freude an ihrer Arbeit gewinnt, mehr Verantwortungsgefühl entwickelt, mehr Ownership, mehr Empowerment, wie man das sagt, nur dann kann sich was ändern. Und davon habe ich 2 oder 3 solche Erlebnisse gemacht. Aber dafür, wie groß das Problem ist, ist das natürlich wenig. Aber ich bin der Überzeugung, es geht nicht anders.
Ja, vielleicht hat das ja auch einen Follow-up-Effekt, dass diese Schwester dann auch den anderen Schwestern, mit denen sie zusammenarbeitet, das klarer machen kann und die unter sich lernen, wie wichtig es ist, diese Informationen zum Beispiel weiterzugeben?
Also das kann ich nur hoffen. Ich hatte jetzt in diesem Aufenthalt eine ganz tolle Kollegin, also Kollegin in dem Sinne, die eine internationale Mitarbeiterin, die Hebamme ist und die sozusagen für die Hebammen zuständig ist, also die Hebammen und die Schwestern. Eine ganz erfahrene Frau aus Uganda, die war auch schon mal in Sierra Leone gewesen. Und wir haben einfach in die gleiche Richtung gesprochen. Also und die hat dann zu mir gesagt, du, ich habe den Eindruck, dass sich die Stimmung langsam ändert. Und dann habe ich das zum Anlass genommen, also dass es besser wird, ne? Dass es mehr um die Sache geht als um die Personen und dass diese Stimmung von man wird da ausgeschimpft und man kriegt Vorwürfe gemacht, wenn ein Fehler passiert ist oder so, dass es so langsam sich verändert. Und dann habe ich das an meinem Abschiedstag auch aufgegriffen und habe gesagt, dass ich zwei Dinge sagen wollte. Einmal wollte ich über das Korruptionsproblem sprechen und dann habe ich eben gesagt, was mich wirklich sehr freut, ist, dass sich die Stimmung ändert und dass es mehr eben um das Problem und nicht mehr um die Person geht. Und wenn Sie das weitermachen, dass Sie mehr Freude an Ihrer Arbeit haben werden und dass es auch den Frauen zugutekommt. Und natürlich muss man auch immer sagen, jede von denen, die da sitzt und arbeitet, kann ja die nächste Patientin sein. Mhm. Auch das ist total wichtig. Mhm. Und ich glaube, dass auch dieses positive Feedback auch eine Wirkung gehabt hat. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, was sich jetzt ändert, aber ich denke einfach immer und so versuche ich immer zu arbeiten, wenn ich da draußen irgendwo bin. Wenn es mir gelingt, dass eine Frau nach Hause geht und das Gefühl hat, ich bin würdig und freundlich und vernünftig behandelt worden, dass sie ihrer Nachbarin sagen kann, du kannst da hingehen, die behandeln dich vernünftig. Also die sind nett mit dir und die erklären dir, was mit dir passiert ist. Und
das ist ja auch immer ein wichtiger Faktor, was oft ja auch in allen Ländern nicht passiert, ne? Dass du aus dem Krankenhaus kommst und weißt gar nicht, was jetzt passiert ist.
Ja, jede Frau, jeder Patient hat ja das Recht zu verstehen, was mit einem passiert. Das ist auch etwas, wo ich immer versucht habe, ein Beispiel zu sein. Weil das für die Frau, die nicht lesen und schreiben kann, wenn die nach Hause geht, aber sie hat verstanden, was mit ihr passiert ist und was in der nächsten Schwangerschaft passieren muss, dann kann das ihr Leben retten.
Ja, schön.
Weil das eben unter anderem auch so ist, dass wenn eine Frau einmal das gehabt hat mit der Präeklampsie, dass das beim nächsten Mal das ein Risiko gibt, dass es wiederkommt. Ne?
Also was du sagst, ist, wenn die das früh genug erkennt, weil sie jetzt weiß, worum es geht und was die Anzeichen sind und dann früh genug kommt, dann könnt ihr ohne weiteres ihr Leben retten.
Ja, in aller Regel ja. Ne? Dann im schlimmsten Fall heißt das, dass man sie entbinden muss und das Kind kann nicht überleben, weil sonst die Frau sterben würde. Das sind schwierige Entscheidungen, aber häufig kann man das so machen, dass man sie behandelt mit Medikamenten, dass das Kind lebensfähig ist und dann entweder man leitet die Geburt ein oder man muss im Zweifelsfall eben Kaiserschnitt machen. Ne?
Wir hören ein Gespräch mit Veronika Siebenkotten-Branka. Sie ist eine erfahrene und sehr engagierte deutsche Ärztin, spezialisiert auf innere Medizin als auch Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie hat schon 14 Einsätze für Ärzte ohne Grenzen in verschiedensten Ländern gemacht und in diesem Jahr war sie für 3 Monate in Sierra Leone. Dort haben große Teile der Bevölkerung kaum Zugang zu ausreichender Gesundheitsversorgung, vor allem auf dem Land, wo sie in einem Krankenhaus in einer ländlichen Region Schwangere und Mütter als auch deren Säuglinge behandelte.
Nochmal kurz zu MSF. Welche Ziele hat MSF denn dort erreicht schon? Die sind ja in so vielen Ländern und die machen viele tolle Sachen. Wie gehen die diese Situation an? Es geht doch auch darum, aufzuklären, nicht nur zu heilen, sondern auch aufzuklären mit den Teams, nicht wahr?
Also dieses spezielle Projekt, ein Teil meiner Vorbereitung war, dass ich mit einem Kollegen gesprochen habe, einem Briten, der auch schon mehrmals dort gewesen ist und der gesagt hat, nachdem eben die Ebola-Epidemie zu Ende war und Ärzte ohne Grenzen dieses Projekt für die Ebola-Behandlung geschlossen hat, ist man dann doch wieder hingegangen und hat dann geguckt, wo sind denn die Probleme? Und dann hat man gesehen, alles, was sie versucht haben, was die mütterliche Sterblichkeit und die kindliche Sterblichkeit betrifft, ist alles nicht nachhaltig und es ist sehr schwierig. Also wir gehen wieder hin, wir machen ein neues Projekt auf. Und 2016 hatte man einen Bericht erstellt, wo sind die Hindernisse, dass die Menschen überhaupt Zugang haben zu gesundheitlicher Versorgung und die Informationen so. Und dann hat man gesagt, wir fahren zweigleisig. Wir machen ein Projekt, wo wir Mitarbeiter in die Dörfer schicken und machen und diese Gesundheitszentren betreuen, sowohl mit Personal als auch mit Ausbildung, als auch mit Medikamenten, als auch eben im Krankenhaus. Und deswegen hat man das wieder angefangen. Und auch wenn Ärzte ohne Grenzen in der Regel eine Nothilfeorganisation ist, ist es dennoch so, weil die Zahlen so hoch sind, ist es im Grunde ja ein Notfall. Es ist ja nicht wie in einem anderen Land, wo die mütterliche Mortalität vielleicht bei 100 ist und nicht bei 1000. Und dass man eben sich darum bemüht, dass man bessere Informationen, bessere Ausbildung und Qualitätsstandards, nach WHO-Standards, nicht, das haben wir ja nicht erfunden bei Ärzte ohne Grenzen, dass man Frauen so behandelt. Es gibt ja Protokolle und Leitlinien, wie man Präeklampsie behandelt und alle möglichen anderen Sachen, dass man das implementiert und dass man dann da vorankommen würde. Aber das ist langfristig, ne? Das kann man nicht in 2 Jahren oder 3 Jahren, das muss man sicher auf 10 Jahre anlegen. Ne?
Und wird da auch mit der Regierung dann zusammengearbeitet?
Ja, natürlich. Also es gibt ja, ein Projekt ist immer so, dass die Mitarbeiter vor Ort sind und dann gibt es in der Hauptstadt das Koordinatorenteam. Da gibt es den Landeskoordinator, der ist sozusagen der verantwortlich für das ganze Projekt. Und dann gibt es einen medizinischen Koordinator. Und diese Leute, die sprechen auch mit Leuten aus dem Gesundheitsministerium und so. Dass man, ne, zum Beispiel, wo sind denn die Differenzen zwischen den Leitlinien, die Sierra Leone sich gegeben hat und denen der WHO und an welchen Stellen ist es besonders wichtig und wie können wir das verbessern. Und zum Beispiel gehört dazu, dass wir solche Berichte schreiben über die einzelnen Todesfälle. Ne? Und dass es so eine Aufarbeitung gibt, was ist genau passiert, wo ist das Problem, warum ist die Frau gestorben? Ist sie zu spät gekommen oder wo war das Problem? Oder hätte man sie retten können oder nicht? Und da gibt es solche Versammlungen, nicht nur von Ärzte ohne Grenzen inside, also im Krankenhaus und in unserem Team, sondern dass man da auch sagt, wir gehen in diese Konferenzen, die Regierung auch macht und dass man denen auch natürlich die Zahlen zur Verfügung stellt oder wir arbeiten ja mit denen zusammen und dass man auf dieser Ebene dann vorankommt. Ja, also insofern ist das schon, also einmal arbeiten wir ja da mit der Erlaubnis der Regierung. Wir können ja nicht da irgendwie hin, wenn eine Regierung sagt, nee, wir wollen die hier nicht haben. Aber natürlich auch, dass man mit denen an einem Strang zieht dann. Ne? So gut wie es geht. Ne?
Ja, aufregend. Aufregend. Was habe ich denn jetzt noch nicht gesagt?
Ja, wir wollten noch über das Korruptionsproblem sprechen.
Ah ja.
Also das ist auch etwas, was mich sehr beschäftigt hat. Und zwar darauf gekommen sind wir an einer Situation, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Es war eine Frau, die hatte Zwillinge bekommen und das war, glaube ich, das 4. und 5. Kind oder das 5. und 6. Auf jeden Fall, die hatte auch schon mehrere Kinder. Und ich habe gesehen auf der Visite, die Kinder waren einen Tag oder sowas alt und ich habe gesehen, die Frau hat eigentlich keine Muttermilch. Ne, die Brust ganz schlaff und sowas alles und die Frau ziemlich dünn und so. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn die keine Milch hat, dann muss diese Frau und also als, ne, muss man ja ihr irgendwie Formula Milch geben, also wie sagt man, Milchpulver und dass sie das lernt, wie man das zubereiten muss. Und wenn das eine Frau ist, die nicht lesen und schreiben kann, muss man ihr das genau zeigen, wie man das macht und dass man das Wasser kocht und so, sonst sterben die Kinder an Durchfall oder weil die Mischung von Pulver und Wasser nicht gut genug ist. Okay, dann habe ich gedacht, also wir müssen sie noch länger im Krankenhaus behalten, damit man ihr das erklärt. Dann habe ich das Milchpulver bestellt aus der Apotheke, dann ist es gekommen. Dann habe ich der Schwester auf der Station gesagt, lies mir bitte vor, was auf der Rückseite steht. Dann hat die mir das vorgelesen, dann habe ich gefragt, hast du das verstanden? Dann hat sie gesagt, nein. Also sie konnte das lesen, aber sie hat das nicht verstanden. Wie soll ich von der erwarten, dass sie dieser Frau das richtig erklärt, wenn sie ja gar nicht verstanden hat, was sie da gelesen hat? Dann haben wir gesprochen, okay, wir müssen diese Frau mit den Kindern noch länger im Krankenhaus behalten und haben ein Zimmer gesucht. Das hat dann auch geklappt. Und dann wollte die nicht da bleiben mit den Kindern. Und dann haben wir irgendwie mit immer gesprochen mit den Einheimischen, auch die untereinander in der Sprache und so. Und es, weder die Großmütter noch die Mutter wollten irgendwie mit den Kindern da bleiben. Eine von den Großmüttern hätte das ja auch machen können, hätte das ja auch lernen können. Und wir haben uns immer gefragt, warum, warum. Also das hat mehrere Stunden gedauert. Und am Ende ist der Verdacht entstanden, dass sie Angst hatten, sie müssten auf der Neugeborenenstation was bezahlen. Dass die Schwestern von der Neugeborenenstation Geld verlangen und dass sie das nicht hatten und deswegen nicht da bleiben wollten. Und wir konnten das aber nicht beweisen. Aber es gab schon mehrmals diesen Verdacht. Und dann habe ich gedacht, das ist ja furchtbar, weil wenn die Kinder jetzt nach Hause gehen, die Mutter hat keine Muttermilch und die wissen nicht, wie die das machen, dann ist das das Todesurteil für diese Kinder. Ganz banal, ganz brutal. Und dann sind ein paar Wochen ins Land gegangen und dann ist rausgekommen, jemand hat eine Blutkonserve. Eine Frau musste eine Blutübertragung bekommen. Und dann hat der Typ aus dem Labor, hat dieser Familie diese Blutkonserve verkauft, obwohl auch das eigentlich umsonst ist. Das Problem mit Bluttransfusionen, der ganze Komplex ist schwierig, aber in diesem Fall, jetzt geht es ja um das mit der Korruption. Und das ist bestimmt so viel Geld, wie die Familie vielleicht in einem Monat hat. Ja. Und in dem Fall konnten wir das beweisen und natürlich der Typ aus dem Labor, gut, der wurde vom Staat bezahlt und der kriegte von Ärzte ohne Grenzen so ein Incentive. Das wurde ihm natürlich entzogen, aber da konnte man irgendwie das beweisen. Und mich hat das unheimlich aufgeregt, weil es einfach so schrecklich ist, was für eine Konsequenz hat, ne? Dass die Kinder zum Beispiel sterben oder dass wenn eine Frau, wenn die Familie überhaupt kein Geld mehr hat für was anderes wegen einer Blutkonserve, die auch nicht immer garantiert, dass die Frau das überlebt. Und dann habe ich gedacht, ich möchte dazu was sagen, weil keiner so richtig dazu Stellung genommen hat. Und deswegen habe ich am Ende, an meinem letzten Tag zu denen gesagt, ich möchte auch darüber sprechen. Und dann habe ich gesagt, jeder weiß, dass das passiert. Wir dürfen uns überhaupt nichts vormachen. Ihr wisst, dass wir das wissen und wir wissen, dass ihr das macht. Und ich möchte für mich ganz persönlich, dass ihr wisst, dass ich da nichts mit zu tun haben möchte. Weil ich persönlich in meinem Leben entschieden habe, dass ich nicht lüge und nicht stehle. Und das, ne? Und dass ich möchte, dass sie wissen, dass ich damit nichts zu tun habe. Weil ich denke, auch wenn das jeder macht und schon lange und nach dem Bürgerkrieg und so, und ich habe manchmal das Gefühl, die Kinder atmen Korruption. Also jeder macht es, jeder weiß es. Und dennoch denke ich, dass sie irgendwo wissen, dass es nicht in Ordnung ist. Und ich wollte einfach was dagegen sagen. Ich bin nicht in der Position bei Ärzte ohne Grenzen, um irgendwas zu machen und zu sagen, jetzt wir schließen jetzt das Projekt und quasi bestrafen die Menschen und
überlassen. Da bestraft man ja auch die Falschen wieder, ne?
Ja, weil so, aber ich denke, man muss das trotzdem zum Thema machen. Und im Grunde genommen habe ich mich hinterher bestärkt gefühlt, als ich nach Deutschland zurückkam, habe ich dann gesehen, eine andere deutsche NGO, die heißen German Doctors, die hatten in einem anderen Landesteil auch schon länger so ein Projekt, auch mit Geburtshilfe. Die haben das geschlossen und haben mit der Begründung, sie haben mehrere Jahre mit erfahrenen Korruptionsberatern, also Menschen, die sich damit auskennen, wie man versucht, dem Herr zu werden, versucht, das zu lösen und sie konnten es nicht lösen und dann haben sie sich entschlossen, das Projekt zu schließen. Und das ist ja eine sehr schwerwiegende Entscheidung und ich habe einfach mich bestärkt gefühlt darin, dass es richtig war, das zum Thema zu machen. Ne? Ich habe gesagt, das ist hier irgendwie kein Vorwurf oder ich möchte jetzt hier irgendwie nicht irgendjemanden persönlich anklagen und ich bin mir bewusst, dass ich in meinem Leben immer so privilegiert war, dass ich nie in so eine Situation gekommen bin. Ich weiß auch nicht, wie verzweifelt man sein muss, dass man sowas tut, aber es ist trotzdem nicht in Ordnung.
Ja, das geht ja von unten nach oben, ne? Wenn es oben in der Regierung anfängt, dass die schon das ganze Geld zurückhalten, die drei Leute, die da an der Macht sind oder so, dass es nicht nach unten filtern kann und man die Leute nicht richtig bezahlen kann. Ja. Der ganz unten, der leidet am meisten, ist immer so. Aber es ist wirklich ein intractable, ich weiß nicht, wie man es am Deutsch sagen soll. Wie kann man sowas ändern? Also wenn man dann diese Gesundheitsstation zumacht, dann haben die ja gar nichts mehr. Meinst du, daraus lernen die Leute dann und sagen, okay, wenn wir das wollen, dann müssen wir da ehrlich sein?
Das glaube ich nicht, aber ich habe oft genug erlebt, dass zum Beispiel Sachen aus Apotheken geklaut wurden und so. Und Ich weiß, dass wir zum Beispiel in Afghanistan eine extrem rigorose Statistik über die Oxytocin-Ampullen geführt haben. Wer darf überhaupt, wer hat Zugang zur Apotheke? In Sierra Leone war das auch so. Die Medikamente mussten in die Akte von der Frau geschrieben werden. Dann konnte die Schwester zur Apotheke gehen. Also der Arzt musste das aufschreiben und kriegte dann auch nur diese Menge an Medikamenten für diese Frau aus der Apotheke für diesen Tag. Ja, das ist natürlich problematisch, wenn man dann irgendwas braucht zusätzlich und so. Dann gibt es einen Notfallschrank und dafür, da musste jeden Tag darüber Rechenschaft abgelegt werden. Aber da fängt das schon an. Aber so kann man das ein bisschen begrenzen, weil sonst nehmen sie die Medikamente und verkaufen sie dann sonst irgendwo. Und das ist ja nicht nur wegen der Korruption, sondern das ist ja auch medizinisch unter Umständen gefährlich.
Wir hörten den zweiten Teil meines Gesprächs mit Dr. Veronika Siebenkotten-Branca, die für die NGO Ärzte ohne Grenzen in einem Krankenhaus im Landesinneren von Sierra Leone für 3 Monate als Gynäkologin gearbeitet hat. Sie sprach mit mir über die Situation der Schwangeren, der jungen Mütter und Kleinkinder und berichtete über soziale und politische Gegebenheiten, ihre Zusammenarbeit mit den Gesundheitsdienstleistenden vor Ort, ihre persönlichen Erfahrungen im Land und gibt uns eine Idee darüber, wie man vielleicht diesen Menschen in solchen Situationen besser helfen kann, als wir es bisher schon tun. Und ich bin Trudi Latour bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.